Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Stefan Dahms. Ich bin Pastor dieser Kirche und ich freue mich, euer Pastor zu sein. Ich habe gerade während dem Lobpreis gedacht, ich bin echt dankbar für diese Kirche, für all die Leute, die in unserer Kirche sind, für all die Leute, die schon super lang am Start sind und die verschiedene Gaben reinbringen, sei es jung, sei es alt. Ich bin dankbar für Wolfgang und Marina, die am Hallo-Banner so regelmäßig stehen, um Leute zu begrüßen. Ich bin dankbar für eine Lisa, die heute Fotos hier macht und ihre Talente mit reingibt und andere Leute, die ganz kreativ hier am Start sind. Richtig, richtig schön, euer Lächeln zu sehen und die Freude zu sehen. Und ich möchte euch ein bisschen vorbereiten. Also im Kindergottesdienst sind heute Orff-Instrumente. Und die werden gleich ein Lied musizieren. Also falls großer Lärm von eurer linken Seite kommt, nicht erschrecken, das ist kein Feueralarm oder die reißen die Bude ab, sondern das ist einfach nur ein freudiger Lärm für den Herrn. Also nicht wundern, versucht trotzdem gerne bei der Predigt dabei zu sein. Und ich möchte, bevor wir in die Predigt gehen, möchte ich kurz noch mal etwas zu der Herzschlag-Season sagen, weil wir viele neue Leute hier am Start haben, um einfach Klarheit reinzubringen, weil einige ein bisschen verunsichert waren, was bedeutet das jetzt, was machen die denn hier, warum das Ganze. Und noch mal ganz kurz für euch zur Erklärung, dass ihr mal reinblicken könnt. Die Herzschlag-Season ist immer eine Season im November unserer Kirche, wo wir bewusst uns nach außen wenden wollen, schauen wollen, wo können wir zum Segen werden. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Und zwar Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist so ein bisschen unsere Guideline. Da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und aus diesem Vers haben wir gesagt, okay, es sind vier Bereiche, wo wir als Kirche investieren wollen. Neben den regelmäßigen Ausgaben, die wir haben in unserem Haushalt, dieses vier Bereiche, und zwar der eine Bereich ist unser Zuhause, das ist Jerusalem, dann haben wir lokal Judäa, national Samarien und global die Enden der Erde. Und ich zeige euch mal eine Übersicht, genau, das ist die Übersicht, also vier Bereiche, wo wir gesagt haben, über dem regelmäßigen Geben hinaus, über dem laufenden Kosten, die wir haben, wollen wir zu einem Segen werden in verschiedenen Bereichen. Unter anderem, vielleicht die nächste Slide, ist es so aufgebaut, wir haben viele verschiedene Organisationen, die wir unterstützen. Unser Zuhause ist unsere Kirche hier, dass wir bewusst sagen, hey, wir würden gerne in Bereiche investieren. Das sind Dinge, wo wir Geld in die Hand nehmen müssen, damit Dinge weiterlaufen. Ja, zum Beispiel hier ist es der Laptop hier, wo ihr die Präsentation seht. Manchmal läuft der sonntags, manchmal läuft er nicht. Der ist jetzt 8 Jahre alt und er kommt in die Jahre. Und da müssen wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen, also bewusst immer in unsere Kirche zu Hause, wo es einige Dinge gibt. Dann lokal unsere Stadt. Wir wollen ein Segen sein in unserer Stadt. Deswegen arbeiten wir mit den Altstadtengeln zusammen, wo wir nicht nur praktisch helfen, sondern finanziell helfen wollen. Die kümmern sich um Leute, die keine Wohnung haben und die nichts zu essen haben. AWO Frauenhaus, darüber haben wir schon gesprochen. Das ist ein Haus, ein Schutzhaus für Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen. Und da werden wir nächste Woche auch eine Aktion starten, dass wir nicht nur Geld hingeben, sondern wir haben eine Weihnachtsaktion geplant und mehr davon nächsten Sonntag. Denn das Trebe-Café, das ist für Frauen oder junge Mädchen, die auf der Straße wohnen und die können da duschen gehen, kriegen was zu essen, all das Ganze. Das SOS-Kinderdorf in Garrath und die Evangelische Allianz in Düsseldorf, wo wir gesagt haben, wir wollen in der Zusammenarbeit mit anderen Kirchen zu einem Segen werden. Unter anderem seid ihr Gastgeber einmal im Monat für ein Pastorenfrühstück und gebt die Brötchen für die Pastoren in Düsseldorf aus. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ja? Genau, also in einem Segen unserer Stadt, dann haben wir national, wir unterstützen immer Gemeindegründungen in Deutschland. Dieses Jahr haben wir die Hope-Kirche Lübeck unterstützt und wir haben für nächstes Jahr auch weitere Gemeindegründungen Unterstützung und dann global, wir unterstützen Missionsprojekte in der Welt, sei es unser Missionar Jonathan Göhner, wir hatten jetzt eine Aktion mit Friedensspielplätzen in Israel, wir wollen immer wieder Israel-Einsätze haben und was mir wichtig ist, ist, diese Bereiche gibt es weiterhin. Das heißt, für das Jahr 2025 werden wir weiter zum Segen werden in den verschiedenen Bereichen. Und wenn du noch nicht beim Next Steps warst oder unsere Kirche noch nicht so gut kennst, wir haben als Kirche entschieden, dass wir immer mindestens 10% unserer Spendeneinnahmen weitergeben und nicht für uns gebrauchen, sondern zum Segen werden, weil wir immer darüber sprechen, von dem Prinzip des Zehnten und wir wollen das als Kirche leben. Das heißt, nächstes Jahr planen wir wieder, dass wir mindestens 30.000 Euro an die verschiedenen Projekte geben werden und zwar nicht in unser Zuhause, sondern in den drei Bereichen. Dass wir gesagt haben, wir wollen lokal zum Segen werden, wir wollen national zum Segen werden und wir wollen global zum Segen werden. Aber darüber hinaus, und das war so ein bisschen auch euch mitzunehmen und Vorausschau zu geben, wir träumen davon, dass wir irgendwann feste Räumlichkeiten als Kirche haben. Und nicht nur sonntags hier sind und dann seht ihr uns nicht, sondern unser Traum ist, dass wir irgendwann feste Räumlichkeiten haben. Aber die Bibel sagt, bevor du ein Haus baust, dann überschlage die Kosten. Und genau das haben wir gemacht. Haben gesagt, okay, gut, wir träumen davon, feste Räumlichkeiten zu haben. Okay, was ist, was wir mindestens brauchen, um diesen Step zu machen, zu festen Räumlichkeiten? Und da braucht man Startkapital, Eigenkapital. Ansonsten wird jede Bank sagen, was wollt ihr eigentlich? Ja, und wir brauchen Geld, um das Ganze finanzieren zu können, wenn das eine feste Miete ist. Genau, und deswegen haben wir einfach so Benchmarks gesagt, haben gesagt, okay, das ist unser Ziel, wo wir hingehen wollen, was wir gerne erreichen wollen, weil wir jede Menge Möglichkeiten sehen in Düsseldorf. Ich hatte die Woche ein Gespräch gehabt mit dem Superintendenten der Evangelischen Landeskirche und die Herausforderung für sie ist, dass sie weniger Mitglieder in der Kirche haben und dadurch sehr wahrscheinlich die Hälfte ihrer Kirchen abgeben müssen. Und das ist natürlich dann eine Möglichkeit, wo wir sagen können, gut, wenn Kirchen frei werden, hey, let's use it und lass uns weiter Kirche feiern an den Orten, die es gibt. Ja, aber dazu auch mehr am Herzschlagabend. Aber das ist einfach nur, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen uns vorbereiten. Das heißt nicht, dass wir nächstes Jahr ein Gebäude haben, aber dass es dann konkret geht. Und dann, wenn wir in Verhandlungen gehen, dann ist die Frage, ja, was habt ihr denn? Was könnt ihr denn zahlen? Genau, und deswegen wollen wir uns vorbereiten und weise einfach da sein und auch transparent mit euch umgehen. Denn wir träumen von eigenen Räumlichkeiten nicht, damit wir nicht mehr auf- und abbauen müssen, sondern um viel, viel mehr, um ein Segen zu sein für unsere Stadt. Weil die Kirchen, die auch in Düsseldorf sind, die sind eigentlich dazu da, dass so auch einfach ein Segen für den Stadtteil ist, dass sozialdiakonische Dinge dort stattfinden, dass ein Elterncafé da stattfindet, dass ein Jugendtreffen, eine offene Jugendtreffen da sein kann, dass wir ein Coworking-Space machen können, dass wir ein Café reinbauen, alles mögliche, also jede Menge kreative Ideen und nicht nur für den Sonntag. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu sagen, ja, wir sehen das als wichtigen nächsten Schritt, aber unsere Hauptberufung, unser Fokus ist nicht Gebäude. Unser Hauptauftrag als Kirche sind Menschen. Ja, weil, ey, das sieht man auch, was nützt ein Gebäude, wenn keiner im Gebäude ist? Das heißt, unser Fokus ist, in erster Linie, wir wollen Menschen dienen und wir wollen gucken, dass das, was unser Herzschlag ist, wir wollen, dass Menschen Gott erleben und aufblühen. Das ist unser Herzschlag als Kirche. Das heißt, das ist ein Side-Product, also ne, Nebenprodukt, dass wir einen Fokus drauf haben, zu sagen, hey, wir müssen irgendwas machen, dass wir uns vorbereiten für die Zukunft, aber wir wollen unsere Hausaufgaben nicht vergessen und gucken, dass wir uns gut um die Menschen kümmern und dass wir starke Kleingruppen haben, dass wir starke Teams haben. Und der Gedanke dahinter ist, bevor wir ein äußeres Haus bauen, lass uns gucken, dass unser inneres Haus gut gebaut ist. Ja, und ich möchte euch einladen, wenn ihr merkt, hey, wir haben vor auf dem Herzen, das mitzuträumen, mitmöglich zu machen, ein Segen zu sein, gibt es 4 praktische Schritte, die ihr tun könnt. Das erste ist, was wir immer sagen, als erstes Gebet. Ja, weil am Segen Gottes ist alles gelegen, deswegen lasst uns beten, dass Gott einfach Türen öffnet, dass Gott Segen schenkt, dass Gott Gunst schenkt und dass wir einfach übernatürliche Versorgung erleben. Das zweite ist, hey, vielleicht sagst du, Kirche für Düsseldorf ist mein Zuhause. Uns wird es helfen in den Gesprächen mit den Banken, wenn ihr ein zum Beispiel regelmäßige monatliche Spenden überweisen würdet. Weil dann könnte man der Bank sagen, hey, wir haben so und so viele regelmäßige Spender. Das braucht die Bank, weil für die macht Freikirche keinen Sinn. Weil die sagen, ja, was ist denn das für ein Haufen? Ihr habt ja keine Mitgliedsbeiträge. Die Leute zahlen ja keine Kirchensteuer. Und durch eure regelmäßigen Spenden könnten wir sozusagen mit den Gesprächen der Bank sagen, hey, ne, wir haben einen Unterstützerkreis und all das Ganze. Also das würde uns helfen. Vielleicht sagst du dabei, ey, ich gebe schon regelmäßig, aber ich habe auf dem Herzen, meinen Dauerauftrag zu erhöhen. Hammer, vielen Dank, das würde uns auch helfen für den nächsten Schritt. Oder du sagst, ich habe vor auf dem Herzen, eine einmalige Spende zu geben, über meinen 10. Teil hinaus. Sehr cool, vielen Dank dafür. Würden wir uns riesig freuen. Und das Ganze sieht so aus, dass wir dann nächsten Sonntag zusammenkommen. Und ich werde ein bisschen beim Herzschlagabend ein bisschen mehr erzählen. Und nächsten Sonntag, am Herzschlagabend geht es viel für euch einfach hinter die Kulissen schauen. Hey, wie sieht es gerade finanziell aus? Was sind die Entscheidungen? Was passiert in der Kirche? Dass euch viel was und wie mit auf den Weg zu geben. Und dann nächste Woche Sonntag am 24.11. werden wir gemeinsam zusammenkommen mit dem Campus Süd, Campus Stadtmitte. Und wir wollen, ich werde ein bisschen von meinem Herzen erzählen und das Warum, das Herz dahinter teilen. Und dann werden wir am Ende vom Gottesdienst gemeinsam die Kollekte geben. Wir werden einfach, wenn ihr schon irgendwas überwiesen habt oder keine Ahnung was, dann nimmt einfach einen Zettel mit, sagt, hey, das ist das, was ich geben möchte. Und wir wollen, so wie bei der Speisung der 5000, wir wollen einfach das nehmen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat und wollen wir das geben und beten, dass Gott es vermehrt und zum Segen werden lässt. Und ganz, ganz wichtig für mich, hey, bitte nicht, was muss ich geben, fragen. das wäre für mich eine Katastrophe. Oder was wünscht sich Stefan? Auch falsch, okay? Sondern das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte für die Woche, ist, dass ihr nicht nächste Woche im Gottesdienst steht und denkt dann, okay, was mache ich denn jetzt? Sondern, dass ihr euch einfach Zeit nimmt die Woche und sagt, hey, ich bete einfach, ich frage Gott, Gott, was ist mein Teil? Wo siehst du mich? Bin ich einfach der Fürbitter, der einfach betet, dass Gott Türen öffnet und dass die Prozesse gehen und dass wir Gunst bei den Banken haben? Awesome. Oder bin ich jemand, der sagt, möchte regelmäßig spenden? Das einfach für euch zu überprüfen, denn ganz ehrlich, wir wissen, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten die Arbeiter umsonst. Deswegen no pressure, aber die Einladung, dass wir gemeinsam im Glauben nach vorne gehen. Super, ich hoffe, dass ich einige Fragen dazu schon beantworten konnte. Ansonsten, ich würde mich riesig freuen, also Dienstagabend 19 Uhr treffen wir uns am Campus Süd. Und da werde ich nochmal, werdet ihr unseren Finanzbericht hören, alles Ganze bei mir, Transparenz, ungemein wichtig ist, dass ihr wisst, was hier in der Kirche passiert. Super. Gut, so viel dazu. Ich komme zur Predigt. Also, ich möchte heute über ein Wort sprechen, das mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und zwar nicht nur heute oder die letzten Woche schon, sondern darüber hinaus. Und zwar, das Wort ist Vermächtnis. Ein sehr altdeutsches Wort, Vermächtnis. Und ich glaube, dass es ein Wort ist, was sich lohnt, länger darüber nachzudenken. Und zwar das Potenzial hinter einem Vermächtnis. Ich habe einen sehr weisen Berater gefragt, und zwar ChatGPT, was ist ein Vermächtnis? Und Chat sagt Folgendes: Ein Vermächtnis ist das, was eine Person hinterlässt, wenn sie nicht mehr da ist. Es kann sowohl eine physische Erbschaft sein, wie Geld oder Besitz, als auch ein ideeller Wert, etwa bestimmte Überzeugungen, positive Einflüsse oder inspirierende Geschichten. Ein Vermächtnis wirkt oft über Generationen hinweg, prägt und beeinflusst Menschen oder eine Gemeinschaft und trägt so zu einer Gestaltung der Zukunft bei. Und das ist eigentlich das, was unser Wunsch als Kirche ist, mit dieser Herzschlag-Season sich Gedanken zu machen, was ist das, was wir weitergeben wollen? Was ist das Vermächtnis, das an die nächste Generation weitergeben, was wir weitergeben wollen? Und deswegen haben wir so viel drüber gesprochen. Vermächtnis hat auch viel mit ideellen Werten zu tun, die uns prägen, gerade im Bereich des Glaubens. Als Kirche haben wir aber auch ein physisches Vermächtnis. Leute, die vorangegangen sind, als diese Kirche die Geld großzügig gegeben haben, damit wir Dinge wie ein Taufbecken oder Mischpult und Transporter und Lautsprecher kaufen konnten. Dinge, die wir sehen und anfassen können und davon profitieren. Also wir haben physische Dinge, die wir als Vermächtnis haben, aber ein Vermächtnis ist mehr als nur physisch etwas, was für uns hinterlassen wurde, sondern auch etwas, was in uns hinterlassen wurde. Die Stärke einer Kirche liegt in dem, was für sie hinterlassen wurde. Auch wenn es tolle Dinge gibt, aber es gibt in Deutschland so viele Kirchengebäude, die für Menschen hinterlassen wurden, aber in denen kein Leben ist. Was die Kirche für Düsseldorf einzigartig machen sollte, was uns Hoffnung und Glauben für die Zukunft geben sollte, ist das, was in uns, was wir in den Menschen hinterlassen. Der Geist, die Herzenseinstellung, der Glaube, die Hingabe, all diese Dinge, die uns als Kirche auszeichnen sollten. Denn wenn es um Coaching geht, ich sage den Leuten beim Coaching immer, wer dein Mentor ist, ist genauso wichtig wie das, was sie sagen. Wer dein Mentor ist, ist genauso wichtig wie das, was sie sagen. Denn was sie sagen, das kann man lernen, aber was jemand vorlebt, das wird nachgeahmt. Also was man lernt, geht in den Kopf, das, was man sieht, geht ins Herz. Was man lernt, geht in den Kopf, das, was man sieht, geht ins Herz. Wir sollten etwas vorleben, eine Einstellung, ein Glauben, eine Überzeugung, die ins Herz der Leute geht. Deswegen geht es um die Herzschlag-Season, immer daran zu erinnern, wer sind wir als Kirche und was wollen wir eigentlich? Was sind unsere Kulturpunkte als Kirche? Was sind unsere Werte als Kirche? Wie wollen wir Kirche leben? Und wir wollen mehr leben als nur für uns selbst. Wir wollen ein Segen sein, der weit über diese Kirche hinausgeht. Und wir können ein positives Vermächtnis weitergeben oder aber ein negatives Vermächtnis. Es gibt ein Zitat von Mark Twain, in dem er sagte: Ich habe eine Menge Geld ausgegeben, um herauszufinden, wer meine Verwandten sind. Und das Doppelte an Geld, um sie zu verbergen. Und das fand ich interessant. Ja, ey, da ist ein Vermächtnis, das ich mitbekommen habe, aber es gibt sowohl ein positives Vermächtnis, wo ich sage, ey, ich bin voll stolz drauf. Hey, weißt du, wer mein Großvater war und weißt du, und meine Eltern und weißt du, und es gibt sowas, wo man denkt, ey, Sollen wir über deine Familie reden? Ah, nee, dieser Onkel da oder hey, mein Vater, lass uns bitte nicht darüber reden. Es gibt ein positives und es gibt ein negatives Vermächtnis. Das Vermächtnis, das wir als Kirche weitergeben wollen, sollte positiv sein. Denn wir wollen nach dem Austauschprinzip leben. Dieses Prinzip sagt, dass jede Person, die durch das Leben geht, etwas hinterlässt und etwas mitnimmt. Du hinterlässt etwas, aber du nimmst genauso etwas mit. Und mein Wunsch ist für mein Leben, dass ich mehr hinterlasse, als dass ich wegnehme. Mit anderen Worten, mein Leben soll ein Plus in dieser Welt sein, nicht ein Minus. Ja? Ich möchte nicht ein Minus hinterlassen, ich möchte ein Plus hinterlassen für meine Familie, für meine Frau. Und als ich mir Gedanken über die Herzschlag-Season gemacht habe und nicht nur um diese Kollekte nächste Woche, sondern über das Potenzial in unserer Kirche, in der Zukunft, habe ich mir einige Dinge aufgeschrieben, die ich mit euch teilen möchte. Wie können wir ein positives Vermächtnis hinterlassen? Wie können wir ein positives Vermächtnis hinterlassen, dass wir ein Plus hinterlassen? Dass wenn es irgendwann vielleicht die Kirche für Düsseldorf nicht gibt, die Leute fragen, hey, wo war die Kirche, die es so eingesetzt hat für die Bedürftigen in der Stadt? Wo war die Kirche, die so Interesse daran hatte, mit anderen Kirchen zusammenzuarbeiten? Wo war die Kirche, die nicht nur an sich gedacht hat, sondern Segen hat weiterfließen lassen? Und nicht, wenn sie weg sind, dass keiner mehr an sie denkt und sie einfach vergessen ist. Wir wollen ein Plus hinterlassen. Vier Dinge, die dafür wichtig sind. Das erste ist Bewusstsein. Damit ein Vermächtnis einen positiven Unterschied macht, muss es sich um eine bewusste Entscheidung handeln. Denn der Gedanke ist, wie kann ich etwas hinterlassen, das bleibt. Wir wollen nicht nur Lichtträger sein, sondern wir wollen Licht vermehren. Ein Bewusstsein für ein Vermächtnis beginnt gerade heute mit dir und mit mir. Es geht in der Herzschlag-Season darum, woher kommen wir als Kirche und wohin gehen wir als Kirche. Und die Tendenz in der Kirche kann sein, dass man sich zurücklenkt und so, wow, hey, super tolle Arbeit machen die. Aber jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten. Es geht nicht um die da vorne und wir, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Kirche ist nicht ein paar Einzelkämpfer. Kirche ist eine Gemeinschaft, eine Bewegung Gottes. Und große Bewegungen fangen nie groß an. Große Bewegungen fangen immer klein an. Am Anfang dieses so unscheinbar und ja, möchte gern vielleicht aus. Aber ich glaube, dass wenn wir dranbleiben, dass Gott Segen schenkt und ein Vermächtnisbewusstsein hilft da drin. Hier drei Bibelstellen für euch, dass ich nicht nur einen netten Pep-Talk mache, sondern was die Bibel sagt. Ich möchte, dass du heute erkennst, dass du und ich, wir haben eine Bestimmung zu erfüllen. Ich glaube, jeder Einzelne von uns hat eine Bestimmung zu erfüllen. Psalm 139, Vers 16. Dort heißt es, du hast mich geschaffen, Gott, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Und ich finde es so schön, was Gott dir sagt. Ich habe einen Plan für dein Leben. Es gibt so einen Leadership-Guru, der schreibt jede Menge Bücher, Stephen Covey. Und er sagte, beginne mit dem Ende im Sinn. Das heißt, start with the end in mind. Ja? Aber eigentlich ist das nicht ein Gedanke von irgendeinem so Leadership-Typen, sondern eigentlich ist das der Gedanke Gottes. Dass wir uns überlegen sollen, hey, ich bin hier, das muss irgendeinen Grund haben, Gott hat irgendwas mit meinem Leben vor, weil die Bibel sagt, dass er alle Tage meines Lebens in sein Buch reingeschrieben hat. Er hat einen Plan für mein Leben. Mein Leben ist kein Unfall, kein Zufall, eigentlich wollten mich meine Eltern nicht, aber irgendwie hat die Verhütung nicht geklappt und jetzt bin ich irgendwie da. Ich glaube, dein Leben ist ein Gottfall. Er hat gesagt, ey, ich mag den Thomas und ich mag dich und ich mag den Naim. Ich habe einen Plan mit deinem Leben, ich habe etwas vorbereitet für dich. Und es fängt an, dass wir das erkennen, wir haben eine Bestimmung zu erfüllen. Das zweite ist, ich kann einen Beitrag leisten. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem von uns, nicht dem Worship-Team von uns oder dem Pro-Presenter-Team oder keine Ahnung, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jede Person hier im Raum kann einen Beitrag leisten, dass ein Vermächtnis hinterlassen wird, das einen Unterschied macht. Jesus sagt, wir sollten Licht und Salz in diese Welt reinbringen. Das heißt, wir sollten Dinge heller machen. Wir sollten Dinge besser machen. Wir sollen Licht verbreiten und nicht Dunkelheit verfluchen. Du kannst einen Beitrag leisten. Nicht einfach nur, die können einen Beitrag leisten oder ja, wir sollten mal einen Beitrag leisten. Nein, ich kann einen Beitrag leisten. Du hast etwas zu geben mit deinen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Charakter, mit deinem Lächeln, mit deiner Freude. Wir können etwas hinterlassen. Nach jedem Sonntag kannst du was hinterlassen. Hey, weißt du noch, Die, mit der ich gesprochen habe, die hat so ein Lächeln gehabt, das hat mich so ermutigt. Und kannst du dich daran erinnern, als ich mit dem gesprochen habe? Wir können ein Vermächtnis hinterlassen, das einen Unterschied macht. Und Nummer 3 ist, ich habe ein Vermächtnis, das ich weitergeben darf. Ich habe ein Vermächtnis, das ich weitergeben darf. 2. Timotheus 2, Vers 2. Paulus schreibt an Timotheus, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Hier ist das Vier-Generationen-Prinzip. Paulus gibt Timotheus mit auf den Weg, hey, lebe nicht nur für den Augenblick, sondern das Prinzip ist, es fängt bei Paulus an. Paulus hat was von Gott empfangen und gibt es weiter an Timotheus, aber es soll nicht bei Timotheus bleiben, sondern er sagt, Timotheus, gib es weiter an vertrauenswürdige Menschen, 3. Generation, und die wiederum fähig sind, es an andere weiterzugeben. Unser Leben sollte keine Sackgasse sein. Danke, Herr, dass du mich gesegnet hast. Ich bin so gesegnet. Blessed and highly favored. Halleluja. Die Frage sollte immer sein, warum bin ich so gesegnet, damit ich diesen Segen weitergebe an andere Generationen. Und hier ist eine ganz klare Anweisung von Paulus, auch an uns. Sei ein Fluss und kein Teich. Sei ein Fluss und kein Teich. Gib weiter. Gib weiter. Alles, was du hast, gib es weiter. Und die Erwartung ist, lass den Fluss weiterfließen. In 4 Generationen hört der Fluss nicht auf. Psalm 78, Vers 4. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Das ist unser Auftrag. Wir sollten die gute Botschaft weitergeben und nicht für uns behalten. Und vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche. Ich habe eine Bibelstelle genannt, die mich sehr erschreckt hat und die uns so echt schulen sollte und im Bewusstsein sein sollte. Und zwar aus dem Buch Richter 2. Richter 2, ich lese nochmal die Passage im Kontext vor. Solange Josua lebte und solange nach ihm die Männer das Volk führten, alles miterlebt hatten, was der Herr für Israel getan hatten, blieben die Israeliten dem Herrn treu. Das heißt, hey, hier sind Leute, die haben was erlebt. Ihr seid hier und ey, awesome, Gott tut was, genial. Aber dann ging es weiter. Als aus Josuas Generation, die alle das mit Gott erlebt hatten, alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die ihren Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel verbracht hatte. Hier ist ein Segenstrom, der stehen bleibt. Sie hatten was mit Gott erlebt, aber sie haben nicht dran gedacht, es weiterzugeben. Und die Konsequenz von ihrem Leben als Teich war das folgende, Vers 11, da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn. Warum war das passiert? Weil kein Bewusstsein dafür da war, nicht nur für sich selber zu leben, sondern den Segenstrom weiterfließen zu lassen. Und deswegen, wenn ihr mich fragt als Pastor, was ist mein Herz? Hey, ich möchte einen Unterschied machen mit Menschen, die einen Unterschied machen wollen. Kirche für Düsseldorf ist nicht für uns, sondern Kirche für Düsseldorf ist für all die Leute, die noch nicht in diesem Raum waren. Für all die Leute, die noch nicht die Möglichkeiten hatten, von der guten Botschaft von Jesus Christus zu hören. Und mein Anliegen ist, und das möchte ich so, dass es vom Kopf ins Herz reingeht, es geht mir nicht, irgendein Monument zu erbauen. Und guck mal, wie toll die sind und guck mal, was der Stefan gemacht hat oder keine Ahnung was. Unser Ziel ist nicht, ein Denkmal zu errichten, ein Monument zu errichten, sondern wir wollen eine Bewegung aufbauen. Ein Denkmal steht für die Vergangenheit, eine Bewegung steht für heute. Ein Denkmal steht für das, was Menschen getan haben, eine Bewegung für das, was Menschen heute tun. Ein Denkmal steht für das, was Menschen getan haben, was damals einen Unterschied gemacht hat. Eine Bewegung ist das, was Menschen tun, was heute einen Unterschied macht. Ein Denkmal führt zu Dankbarkeit, ey, dankbar für das, was in der Vergangenheit war. Aber eine Bewegung führt zur Handlung von heute. Ein Denkmal ist endet, es ist leblos. Eine Bewegung hört nicht auf und fließt weiter. Und darum geht es bei dem Bewusstsein. Wir wollen als Kirche eine Bewegung kreieren, die einen Unterschied in dieser Stadt bewirkt. Aber nicht nur in dieser Stadt, sondern in verschiedenen Kirchen in diesem Land, die wir unterstützen und die verschiedenen Organisationen in dieser Stadt, die wir unterstützen und die Missionare an den verschiedensten Orten. Ein positives Vermächtnis wollen wir weitergeben. Es beginnt mit dem Bewusstsein, ich kann einen Unterschied machen. Wenn du denkst, war es alles? Nein, ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Ja, wenn wir ein positives Vermächtnis weitergeben wollen, brauchen wir Ansteckungskraft. Da muss etwas attraktiv sein. Es muss irgendwas von uns ausgehen. Der Einfluss eines Vermächtnisses braucht eine Ansteckungskraft, dass Menschen hören wollen, lernen wollen. Und diese Ansteckungskraft, des christlichen Glaubens, die Ansteckungskraft, die uns als Kirche ausmachen sollte, kann mit einem Satz zusammenfassen, mit einem Wort zusammenfassen. Und zwar unsere Ansteckungskraft ist Hoffnung. Hoffnung ist die Ansteckungskraft, die wir spenden können. Wenn du in diese Kirche kommst und das Welcome-Team triffst oder im Worship mit dabei bist oder bei Kids mitarbeitest, das, was wir sprechen wollen, ist Hoffnung. Wir haben eine Botschaft der Hoffnung. Und es gibt einen Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung. Optimismus ist die Botschaft der Welt. Ja, irgendwann wird es besser werden. Irgendwann wird es bessere Zeiten geben. Aber Hoffnung ist das, was den christlichen Glauben ausmacht. Optimismus ist die Überzeugung, dass Dinge besser werden können. Hoffnung ist der Glaube, dass sich Dinge verändern. Optimismus ist ein passiver Wert, Hoffnung ist ein aktiver Wert. Ich handle aufgrund meiner Hoffnung. Optimismus braucht oft keinen Mut oder Commitment. Hoffnung braucht viel Mut und Commitment, weil ich es vielleicht noch nicht sehe, aber glaube, dass Gott etwas tun möchte. Hoffnung ist der Glaube, dass durch dich etwas verändert werden kann. In der Kirche für Düsseldorf sollten wir Hoffnungsdealer sein, okay? Also lasst mich euch vorstellen, ich bin Stefan Dahms, ich bin Pastor und Hoffnungsdealer. Ja? Das ist unser Auftrag. Wenn wir mit Menschen sprechen und Leute sind da und sagen, boah, irgendwie keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Hey, ich habe was für dich. Darf ich dir meine Hoffnung geben? Wenn Leute sagen, hey, boah, ich habe so mit Ängsten zu kämpfen. Ich weiß, mit Arbeit, alle wurden entlassen und keine Ahnung was. Darf ich dir meine Hoffnung geben? Gott hat Hoffnung und Zukunft für dich. Ja, wenn Leute nicht nachts schlafen können, weil sie sagen, ich mache mir so viel Sorgen und keine Ahnung was und ich komme irgendwie nicht runter, ich habe so viel Stress. Darf ich dir meine Hoffnung anbieten? Gott wird dir Frieden geben, der jeden Verstand übersteigt. Hey, das ist unsere Botschaft, dass wir Hoffnungsdealer sind. Das ist ansteckend, das ist attraktiv, das ist das, was wir weitergeben sollen. Und nicht Leute irgendwie beeindrucken durch spektakuläre Gottesdienste oder tolle Reden, sondern dass wir die Hoffnung von Jesus Christus weitergeben. Ja. Und das Dritte, was wichtig ist, wenn wir ein positives Vermächtnis hinterlassen wollen, ist Treue. Und ich glaube, Treue ist manchmal falsch verstanden worden in der Kirche. Ich bin aufgewachsen und damals in der Gemeinde war es so, treu hieß jeden Sonntagmorgen irgendwie sich aus dem Bett quälen, sich in die letzte Reihe irgendwie verdrücken und im Gottesdienst sein. Oder jeden Tag irgendwie, ich muss mindestens ein Vers in der Bibel lesen und irgendwie kurz sagen, Herr, segne diesen Tag, Amen. Und dann war ich treu und so, hey, high five, awesome, du hast es Sonntagmorgen aus dem Bett geschafft. Yay! Das ist das, was wir oft mit Treue in Verbindung setzen. Stefan, ich war auch, jeden Sonntag war ich da. Jeden Sonntag saß ich da. Aber biblische Treue ist nicht einfach nur aufzutauchen. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen unbequem und es könnte sein, dass du merkst, dass ich dir auf die Füße trete, aber ich zitiere einfach nur die Bibel, okay? Weil biblisch, wenn Jesus über Treue spricht, spricht er nicht davon, einfach aufzutauchen, ja? Also meine Frau wünscht sich für unsere Ehe nicht nur, dass ich da bin, aber Schatz, ich war anwesend, ich war da, aber sonst hatte ich nichts zu geben. Sie wünscht sich mehr und Gott wünscht sich mehr für unser Leben, als dass wir einfach nur treu sind. Ich habe doch in der Bibel gelesen. Sondern wenn wir uns anschauen, was erzählt Jesus? Matthäus 25, eine sehr unbequeme Bibelstelle. Und zwar verdeutlicht Jesus das mit einem Gleichnis. Da war ein Mann, der hat seinen Knechten Gold hinterlassen, Goldbeutel unterlassen, einem 5, einem 2 und einem. Und dann sagt er, hey Jungs, ich bin jetzt weg und geht gut mit dem Geld um, ne, und kümmert euch darum. Und dann ist er weg und dann kommt er wieder irgendwann nach einer Zeit und sagt dann, hey, jetzt lass uns mal abrechnen, wie sieht's aus? Ich habe euch was anvertraut, ich habe euch was gegeben. Was habt ihr damit gemacht? Und der Erste, der 5, hat es verdoppelt. Und hat hinterher 10. Und der sagt, ey, awesome. Und der 2 hat es auch verdoppelt. Und dann lesen wir, der Herr sagte zu ihnen, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung überlassen. Lasst uns miteinander feiern. Interessant ist, er sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Ja, das heißt, hier setzt Jesus treu sein mit fruchtbar sein gleich. Treu sein heißt nicht nur, ich habe es für mich behalten, sondern treu sein bedeutet, ich habe etwas bekommen, was nicht nur für mich ist, sondern was ein Plus werden soll für andere. Und dann kam der Dritte, der seinen Geldbeutel nahm und ihn vergrub, der wollte das Geld nicht verlieren. Er hatte Angst, Vers 25. Der Diener sagte, als dann der Herr kommt, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Ich war treu. Ich habe es für mich behalten. Ich habe Gaben und Talente, aber die können das alle besser. Deswegen, hey, ich brauche hier gar nichts machen. Hey, ich habe etwas, ja, aber ich weiß, das macht sowieso keiner. Ich behalte es für mich und vergrabe es irgendwie, weil ich Angst hatte. Und was sagt der Herr darauf? Er sagt nicht, boah, awesome, du warst aber richtig treu. Sondern er sagt, was richtig Herausforderndes, was mich innerlich aufregt, weil er sagt Folgendes. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener. Und das ist so, ey, das hört sich echt böse an, ja? Aber das, darum geht es eigentlich. Treu sein bedeutet nicht irgendwie festzuhalten, sondern es bedeutet aktiv zu werden, zu reproduzieren, zu vermehren. Es gibt einen großen Unterschied zwischen gutes Sagen und gutes Tun. Es gibt einen großen Unterschied. Ich kann die richtigen Worte sagen, aber wir sollten nicht nur die richtigen Worte sagen, wir sollten die richtigen Taten tun. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Was ist das, was aus meinem Leben heraus produziert? Und es ist sehr ruhig hier und ich glaube, ich werde gleich lustig, auf jeden Fall. Ja? Aber wenn ich an unsere Gottesdienste denke, dann wünsche ich mir, dass diese Gottesdienste nicht nur gut sind für die 1 Stunde 15 oder 1 Stunde 20 hier, sondern ich wünsche mir, dass etwas in eurem Herzen gesät ist, dass ihr mitnimmt in die Woche, dass die Songs, die wir singen, dass ihr sie mitnehmt und wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid und irgendwie schlecht drauf seid, ihr diese Songs singt und hey, danke Jesus, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Ich bin bedingungslos geliebt, auch wenn ich mich gerade beschissen fühle. Gott, du bist an meiner Seite. Dass diese Lieder, dass diese Predigt uns begleiten, unser Leben verändern. Aber es bedarf eines bewussten Lebens, denn nur so bauen wir Brücken zwischen guten Intentionen und guten Handlungen. Ein bewusstes Leben zu führen, bringt uns von dem Wunsch zur Handlung, von irgendwann zu heute, von einmal zu kontinuierlich, von Träumen zu Tun. Das ist wahre Treue. Lieber kleine Taten als große Intentionen. Lieber kleine Taten als große Intentionen. Es gibt einige Menschen, die nie vom Wollen zum Tun kommen. Sie sitzen immer auf ihren 4 Buchstaben und Sprüche 22, Vers 13 sagt, ein fauler Mensch findet immer eine Entschuldigung. Manche Menschen bereiten sich ständig vor, sich vorzubereiten. Und man wundert sich, hey, wird es jemals passieren? Treue hat was mit Konstanz zu tun und Regelmäßigkeit zu tun. Aber oft denken wir nicht an Konstanz, wir denken so, ja, ich habe ja schon meinen Teil gemacht, jetzt sind andere dran. Ich habe ja schon gegeben, ich habe ja schon im Team mitgearbeitet, jetzt sind andere dran. Aber ich glaube, genau an dem Punkt, wo wir denken, boah, jetzt müssen doch andere das machen, jetzt müsste doch irgendwas kommen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir kurz vor einem Wunder. Weil Galater 6, Vers 9 sagt, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut und richtig ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Wir können ein bewusstes, positives Vermächtnis hinterlassen durch Bewusstsein, dass ein Vermächtnis nicht automatisch passiert. Es wird nicht weitergegeben, wenn es nicht bewusst gemacht wird. Durch Ansteckungskraft, jeder sucht nach Hoffnung. Lass uns Hoffnungsdealer sein. Durch Treue, wir sollten kontinuierlich wachsen, kontinuierlich vermehren, was uns anvertraut ist. Und mein 4. und letzter Punkt ist, wie wir ein positives Vermächtnis hinterlassen können, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft. Dass wir als Kirche zusammenkommen, viele Stimmen, eine Botschaft, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hunderte Stimmen, aber eine Botschaft, Jesus Christus lebt und er liebt jeden einzelnen Menschen. Und wir gehen beim Vermächtnis durch einen Prozess, es startet mit mir. Ich möchte einen Unterschied machen, aber ich alleine möchte nicht stehen bleiben, sondern dann wird es zu einem Wir, von mir zu wir, hat einen größeren Impact, weil die Bibel sagt, einer schlägt 1000, 2 schlagen 10.000. Das heißt, biblisch, wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen, ist es nicht Addition, sondern Multiplikation. Wenn wir nächste Woche als Kirche gemeinsam geben, Gott sieht es, er sagt, hey, mein Segen habe ich da verheißen, wenn Brüder und Schwestern einer zusammen sind. Und dann geht es nicht darum, was du zu geben hast, sondern es geht darum, wie Gott segnen möchte. Aber es geht von mir zu wir und dann zu ihm. Worum es eigentlich geht. Denn alles dreht sich um Jesus Christus. Kolosser 1, Vers 16. Durch ihn, Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrschaften, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Gott ist der Hero der Geschichte und was er in unserem Leben tun möchte. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ich möchte einen Unterschied machen mit meinem Leben. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam, in Gemeinschaft einen Unterschied machen als Kirche. Und ich möchte, dass wir gemeinsam unterwegs sind, weil ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo wir einen Unterschied machen können. Und hier entfaltet sich eine Reise, wo wir ein Vermächtnis weitergeben. In der Vergangenheit waren es andere, die eine Grundlage gelegt haben in dieser Kirche, die vielleicht nie kennenlernen wirst, die am Anfang mit dabei waren, die geglaubt haben, die gegeben haben, die als erstes die Verantwortung übernommen haben. Aber ganz ehrlich, sie haben einen großartigen Job gemacht, voller Opferbereitschaft gegeben. Ich bin dankbar für all die Leute, die ganz am Anfang mit am Start waren, 2018, und wir einen Nachtclub innerhalb von ein paar Stunden in einen Gottesdienstsaal verwandelt haben. Riesenmülltonnen reingeschoben haben und den Müll mit Schaufeln reingepackt haben. Hey, danke. Wer ist seit 2018 in dieser Kirche? Dennis, Tobi, wunderbar. Können wir dem mal einen großen Applaus geben? Vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank für euren Einsatz. Aber es ist nicht länger die, sondern es ist jetzt wir, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Jetzt ist heute, jetzt ist die Gegenwart. Jetzt ist es nicht die damals, sondern ich, jetzt und hier. Aber es ist nicht nur meine Verantwortung, sondern jetzt ist es unsere Verantwortung. Denn wer ist Kirche? Die Kirche für Düsseldorf ist nicht Stefan Dahms oder Miri Landa oder Tobi Jenne. Die Kirche für Düsseldorf, das sind wir, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Dein Sitznachbar links von dir, rechts von dir, vor dir, hinter dir. Und wir werden treu mit dem sein, was Gott uns anvertraut hat. Treu mit den Gaben, Talenten und Fähigkeiten sein. Treu mit den Räumlichkeiten, die wir jetzt gerade haben und sie benutzen, um einfach ein Segen zu sein. Und dann am Ende unserer Reise, weil irgendwann wird unsere Reise hier auf dieser Erde zu einem Ende kommen. Und da möchte ich hören, Matthäus 25, Vers 21. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist in diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Das ist das, was ich mir wünsche für mein Leben, das, was ich mir wünsche für dein Leben. Das ist das, was Gott dir gegeben hat, dass du es gebrauchst. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich hatte einen Impuls gehabt, während ich die Predigt geschrieben habe, dass es einige Leute gibt, die sich sehr gut mit dem einen Knecht identifizieren können. Hey, ich habe Angst. Ich habe Angst, wenn ich das gebe, vielleicht reicht es nicht für mich. Die Angst haben, ich weiß nicht, wie gut es ist. Oder vielleicht hast du in deinem ganzen Leben nur gehört und gesagt bekommen, was du nicht gut kannst. Ja, lass das mal, das kannst du sowieso nicht. Nee, lass das mal, das kann dein Bruder besser. Und manchmal haben wir so ein Mindset aufgebaut, ey, das, was ich geben kann, das ist gar nicht wichtig. Das, was ich geben kann, das zählt gar nicht. Und manchmal ist genau das, was passiert, nicht bewusst, aber unbewusst, dass wir unsere Gaben und Talente einfach vergraben. Und wir denken, das braucht ja keiner. Und ich bin ja nicht so wichtig. Das macht keinen Unterschied, ob ich jetzt da bin oder nicht da bin, ob ich jetzt das sage. Boah, eigentlich habe ich das auf dem Herzen, aber ich weiß nicht, wenn ich das sage, hinter verstehen die das falsch und keine Ahnung was. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Lass es raus, was Gott in dich hineingesteckt hat. Ich glaube, jeder einzelne von euch ist einzigartig und wunderbar von Gott gemacht. Wenn Gott an dich denkt, dann sagt er, wow, ey Dennis, du bist der Knaller. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ey Anouk, danke für deine Begabungen. Er sieht uns und feiert jeden Einzelnen. Und ich wünsche mir so, dass wir diese Freude von unserem himmlischen Vater neu aufnehmen. Und dass wenn wir unser Leben gebrauchen, dass wir wissen, ey, da ist Party im Himmel. Ich möchte für uns beten, dass Gott neu diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, dass die entfacht werden in uns. Dass deine Freiheit, eine Leichtigkeit reinkommt, dass Angst weichen muss, dass vielleicht Minderwert weichen muss, dass das ständige Vergleichen rausgeht und dass wir uns so annehmen, wie Gott uns geschaffen hat. Du bist einzigartig und wunderbar von Gott gemacht. Und alles, was du tun musst, ist dazu, dein Ja zu sagen. Gott hat Ja zu dir gesagt und jetzt geht es darum, Ja zu Gott zu sagen. Herr Jesus, ich danke dir für all diese wunderbaren Menschen, die hier in diesem Raum sind. Gott, ich danke dir für all die Gaben und Talente, die hier verborgen sind, für diese Diamanten, die du geschaffen hast. Gott, ich möchte beten, dass du jetzt gerade kommst durch deinen guten Heiligen Geist und dass du Herzen berührst und Herzen heilst. Vielleicht heilst von dem Schmerz negative Worte, wo sich so viel angehäuft hat von Statements, wo sie nicht gut drin sind und was sie nicht können. Gott, wir wollen neu deine Stimme hören. Die liebevolle Stimme unseres himmlischen Vaters. Und Gott, da wo Menschen sind, die ihre Gaben und Talente eingesetzt haben und Dinge irgendwie schief gelaufen sind oder Dinge gegen die Wand gefahren sind, Startups, die nicht geklappt haben, Träume, die man hatte, die irgendwie nicht funktioniert haben. Gott, ich danke dir, dass heute Morgen, dass du Träume wieder lebendig machst. Gott, wir wollen wieder mit dir träumen. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Und Gott, so segne ich jeden Einzelnen, der Teil dieser Kirche ist, dass wir neu mit dieser Hoffnung, dieser Begabung in das Leben reinstarten. Mit kindlichem Glauben, Gott, dass du uns gebrauchen möchtest, um ein Segen zu sein. Dass du uns Gaben und Talente gegeben hast, die wir entfalten und entwickeln können. Und Gott, so wie der kleine Junge bei der Speisung der 5000. Gott, wir haben nicht viel, aber das, was wir haben, wollen wir dir geben. Und ich bete, dass du es segnest und dass du es vermehrst. Und dass es zum Segen wird für all die Menschen, die in unserem Leben sind. Zur Ehre deines Namens. Amen. Lass uns Gott nochmal die Ehre geben.